Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 eures Lieblingspodcasts Berufsjugendlich. Heute gibt's mal wieder eine etwas längere Folge, die ihr ganz entspannt, hoffe ich zumindest, am See oder am Pool oder auf dem Balkon hören könnt. Und apropos hören, Jendrik und ich probieren hier gerade neue Technik aus, weil uns aufgefallen ist, irgendwie war der Wurm drin, mein Mikro hat nicht funktioniert. Da gab's Hintergrundgeräusche und wir haben da, danke, dass ihr euch das angehört habt und dass ihr das zurückgemeldet habt. Wir versuchen ja auch immer besser zu werden hier in unseren kleinen privaten Podcast-Studios alias an unserem Schreibtisch. Also, ne, heute probieren wir das aus. Jendrik, apropos Hintergrundgeräusche. Was ist denn gerade bei dir so los?
Ja, hier wird gebohrt und gehämmert. Das ist wirklich richtig nervig. Also die Fassade vom Haus an einem bestimmten Bereich, zwei Wände werden gedämmt. Und heute ist wo so der Tag, wo seit 7 Uhr die Bohrer benutzt werden. Und es ist einfach ein sehr heftiges Geräusch die ganze Zeit. Dann ist mal 10 Sekunden, dann ist wieder Entspannung, dann kommt es wieder. Das ganze Haus vibriert. Also ich versuche mich bestmöglich auf die Folge hier zu konzentrieren. Und wir haben großes Vertrauen in die KI, dass die Bohrergeräusche daraus gefiltert werden. Ja, stehen auch über Gerüste. Immer wenn ich jetzt in die Küche gehe, muss ich aufpassen. Dann muss ich gucken, da stehen so einfach Männer vor meinem Küchenfenster und gucken so gefühlt einfach rein. Also spannend auf jeden Fall. Spannend waren auch die letzten 2 Wochen. Ich war gar nicht so viel unterwegs. Also ich merke in meinem Job auch immer die Sommerzeit, muss ich ehrlich sagen. Also keine Gremien mehr, alle machen irgendwie Pause, die Leute sind auf Freizeiten, reden wir heute auch drüber. Hab trotzdem ein paar Treffen zum Thema Antirassismus gehabt, eine Denkwerkstatt, wie können wir uns als Jugendverband jünger aufstellen, U27. War auf einem Konzert in meiner Heimat, das war ganz cool, hab viel Golf gespielt, meine Steuererklärung gemacht für vergangenes Jahr. Alles so Sachen, die man einfach machen muss und ja, freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge. Was war denn bei dir los?
Viel und trotzdem würde ich jetzt nur so 2 Highlights, 2,5 vielleicht nennen. Ich war als Moderation eingeladen zu einem Fachgespräch zum Thema Kinderschutz in Familien mit ideologisch geschlossenem Weltbild. Das war total krass. Ich kenne mich da schon einigermaßen aus, aber ich habe noch mal viel dazugelernt, zum Beispiel, was gibt's überhaupt für Interventionsmöglichkeiten von Jugendämtern bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen oder Kinderschutzfällen bei extremistischen Familien, bei Sekten, bei Clanstrukturen oder auch bei den Reichsbürgern. Also sich das mal so genauer anzuschauen, auch wie unterschiedlich und dann doch wieder sehr ähnlich diese Strukturen funktionieren und wie gut es ist, dass wir Kinderschutz gut geregelt haben, auch gesetzlich gut geregelt haben und was das dann auch wieder für Fachkräfte bedeutet. Richtig viel dazugelernt und würde eigentlich allen empfehlen, auf Landesebene sich mit diesem Thema zu beschäftigen, allen Landesjugendämtern. Und dann war ich in München noch beim Rampenlichter-Festival für Tanz und Theater, habe dort tolle Performerinnen kennengelernt, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die eigene Stücke aufführen, performen, teilweise in ganz großen Gruppen, dann wieder in ganz kleinen Gruppen, von der Grundschülerin bis zum jungen Erwachsenen. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich habe ein tolles Orga-Team auch kennengelernt und ich durfte sprechen über die Verbindungslinien von Kunst und Beteiligung. Und bei einem Wortbeitrag dann so in der Diskussionsrunde, da genau, ist mir kurz das Herz stehen geblieben und dann wurde ich, glaube ich, fast rot im Gesicht, weil sich eine junge Person meldete und sagte, sie habe auf Instagram gesehen, dass ich in München sei, sie höre berufsjugendlich und deshalb sei sie extra gekommen und sie habe an diesem Tag auch ihre Bachelorarbeit endlich in den Druck gegeben zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Insofern war ich da natürlich so total geflasht, weil das sind die Momente, in denen Begegnungen einfach total viel Spaß macht. Und das sind ja auch Rückmeldungen, Jendrik, die für uns total wichtig sind, damit wir hier jetzt auch neue Technik ausprobieren, investieren, weitermachen. Danke. Das kann ich da an der Stelle nur sagen. Danke für den Support. Und ansonsten war ich viel unterwegs und viel im ICE-Office. Da bin ich ja immer sehr glücklich, weil in meinem Fall würde ich sagen, die ICEs fahren meistens. Ist gar nicht so krass. Und Jendrik, ich war in Essen.
Ich war in Essen.
Ich habe gewunken von der Zeche Zollverein und vom Frittenwerk am schönen Essener Bahnhof. Und ich sage etwas, ich weiß, du willst es dir wieder aufschreiben. Der Teil, durch den ich mit der Straßenbahn gefahren bin, vom Bahnhof zur Zeche Zollverein, der Teil von Essen ist wirklich hübsch.
Ja,
der ist hübsch.
Ich, ja.
Kannst du aufschreiben.
Ja, kann ich aufschreiben, werde ich bei Gelegenheit einfach mal wieder rauskramen und in die Folgen einspielen. Der Bahnhof ist jetzt wirklich nicht das Schönste, aber ja, Essen ist immer eine Reise wert. Das Thema unserer heutigen Folge sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus, als sei es so wirklich relevant für Jugendpolitik. Ist es aber. Wir sprechen heute über das Thema Spielen. Anna, spielst du eigentlich gerne?
Ein klares Jein. Ich war, glaube ich, ein ziemlich kreatives Kind, habe gerne gespielt, ob draußen mit anderen Kindern, mit mir selbst, später in der Gruppenstunde, im Jugendverband. Und was ich bis heute liebe, Rollenspiele oder Theaterspielen. Ich habe lange Impro-Theater gespielt in der Schulzeit, war auch im Schultheater. Und ich liebe das, mich in bestimmte Rollen einzufühlen, jemand anderes zu sein, mir da was auszudenken, im Spiel was auszuprobieren, was ich auch im echten Leben so nicht sein kann. Diese Art von Spiel macht mir sehr viel Spaß, also so das Performative. Beim Thema Brettspiel sieht es ein bisschen anders aus. Das lief in meiner Herkunftsfamilie nicht ganz konfliktfrei ab und endete auch oft damit, dass mein kleiner Bruder, jetzt natürlich gar nicht mehr so klein, das Spielbrett abräumte und den Tisch gleich mit. Und dann waren so Spieleabende auch ganz schnell erledigt. Heute ist es natürlich anders, aber wir haben nicht mehr so viel Gelegenheit zu spielen. Insofern, genau, ein klares Jein an dieser Stelle. Wie ist es bei dir?
Ja, da kann ich sehr gut andocken, auch wenn ich der große Bruder bin. Aber ich habe auch immer das Spielfeld abgeräumt, muss man sagen. Also Phase 10 ist so das Familienspiel, was wir bis heute noch gerne spielen, wenn wir dann zu viert zusammenkommen. Meine Schwester ist 2,5 Jahre jünger. Aber das ist auch so das einzige Spiel. Phase 10, Uno, Doppelkopf natürlich auf dem Land, muss man das ja fast können, gehört dazu Grundbildung. Aber alles andere, so Fantasy, wo ich erst noch Holz, Lehm und Steine kaufen muss, um dann nachher 300 Karten vor mir liegen zu haben, um dann irgendwelche Strategien zu machen. Ich kann das nicht fassen in meinem Kopf. Das kriege ich das nicht griffig, das macht mir keinen Spaß und deswegen gehe ich auch nicht zu so Brettspieltreffen. Auch wenn ja in Essen immer die große Spielemesse ist. Ich habe da irgendwie keine große Leidenschaft. Ich habe auch immer nur früher an der Konsole immer nur FIFA gespielt, während alle anderen irgendwas anderes gezockt haben. Irgendwie, also ich glaube, am Ende spiele ich gar nicht so gerne. Habe ich so in der Vorbereitung der Folge gedacht. Und das kann man sich dann ja auch mal eingestehen dazu. Schade ist ja auch eigentlich, Anna, dass in unserem jugendpolitischen Alltag auch gar nicht mehr so viel gespielt wird, oder? Denn wenn wir an Spiel denken, dann denken wir meistens an Kinder und gar nicht so viel an Erwachsene. Und wenn man in die Forschung guckt, dann ist eigentlich längst klar, Spielen hat total viele positive Effekte auf das menschliche Gehirn und auch auf unser Sozialverhalten. Spielen aktiviert zentrale Bereiche im Gehirn, Lernzentren, Belohnungssystem, Areale für Kreativität und Problemlösung, fördert die Ausschüttung von Dopamin, Motivation und Konzentration wird gesteigert und es stärkt auch das Gedächtnis, flexibel im Denken zu sein, emotionale Intelligenz. Und wenn man dann gemeinsam spielt, dann entwickeln wir diese sozialen Kompetenzen wie Empathie, Rücksichtnahme, Kommunikation, Konflikte können wir spielerisch üben und lösen. Kinder lernen Regeln, Kooperation, Erwachsene erleben Verbindung und auch oft Stressabbau. So, manchmal ist es ja auch, ehrlich gesagt, zu spät, dann solche Regeln oder soziale Regeln zu lernen. Spielen fördert neuronale Vernetzung, stärkt Resilienz, schafft Räume für Austausch, Freude natürlich und gemeinsames Lernen. Und dafür braucht es oftmals auch keine gesprochene Sprache. Spielen überwindet Sprachgrenzen. Wenn wir an Beispiele denken, wie zum Beispiel Uno oder das einfach Memory, da muss man nicht reden. Da weiß eigentlich jede Person, wie ist das, wie funktioniert die Regel. Und man kann es einfach sprachenunabhängig machen. Oder Fußball an sich, Sport generell, glaube ich, an vielen Stellen nochmal ein anderes Thema, aber ist ja auch was Spielerisches. Oder Fangen.
Genau, da gibt's ganz viel. Und wenn ihr das so hört, dann fällt euch das sicher auch sofort auf. Da wird klar, warum Spielen für uns in der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit auch so einen hohen Stellenwert hat. Wir reden da häufig drüber, Jugendarbeit bedeutet Gemeinschaft bedeutet auch, dass sehr unterschiedliche Kinder und Jugendliche aufeinandertreffen und miteinander im besten Falle freiwillig ihre Freizeit verbringen. Ist aber mehr als eben nur Freizeitgestaltung oder Spiel. Es bedeutet auch Kompetenzerwerb. Die sogenannten Social Skills oder soziale Kompetenzen, die da immer angesprochen werden. Das vergessen auch immer viele, weil sie eher auf das System Schule schauen als Ort des Kompetenzerwerbs. Also da werden die ernsthaften Sachen gemacht. Bei uns wird eher so Spiel und Spaß gemacht. Aber nee, beim Spielen lernt man sehr, sehr viel. Kooperationsspiele fallen mir sofort ein. Die stärken zum Beispiel das Wir-Gefühl einer Gruppe. Also in der es nicht darum geht, dass es einen Gewinner, eine Gewinnerin gibt, sondern man ein Spielziel nur dadurch erreichen kann, dass man kooperiert, dass man zusammenwirft und sich gegenseitig unterstützt. Rollenspiele, habe ich gerade gesagt, gefallen mir total gut. Das stärkt einzelne Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und gibt ihnen nochmal ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten, vielleicht auch jemand ganz anderes zu sein, als sie in einem formalen Kontext sind. Und wer kennt's nicht und auch wer hasst's manchmal nicht? Selbst so kurze körperliche Warm-ups oder wo ich herkomme, im Schwäbischen sagt man anschuggele, ne, weil man schuckt nochmal, man schiebt nochmal etwas an. Sowas vor jugendverbandlichen Gremiensitzungen oder bei Tagungen, das lockert enorm auf und bringt das Gehirn in Schwung. Also nochmal so was Kleines, was man so mit einem Ball oder mit einem Blatt Papier an Warm-ups machen kann und einfach so eine Gruppe nach so einem Mittagstief zum Beispiel wieder zusammenbringt. Das finde ich ganz grandios. Und da hat Spielen einen hohen Stellenwert im jugendverbandlichen Kontext. Und es geht eben auch beim Thema, und es bringt Gemeinschaft und Rollen zusammen, es geht im Kontext von Spielen in der Jugendarbeit auch darum, dass junge Menschen ihre Rollen und Perspektiven miteinander neu aushandeln. Also nicht nur auf einer individuellen Ebene oder nur auf einer gemeinschaftlichen Ebene, sondern dass sie bestimmte Kompetenzen im Kommunikationsbereich erlernen. Also ich würde sagen, so eine Gremiensitzung ist jetzt nur bedingt spielerisch. Aber allein die Tatsache, dass wir zum Beispiel bei Versammlungen, wir haben eine Tagesordnung, wir haben eine Geschäftsordnung, wir haben eine Satzung, das ist sehr formalisiert, steht völlig außer Frage, aber das sind Spielregeln. Das sind auch Spielregeln, mit denen wir Verhältnisse und Machtverhältnisse zueinander aushandeln. Das hat reale Effekte für die Verbandsarbeit und das ist super. Aber das macht eben auch damit was, wie wir Demokratie ganz spielerisch erlernen. Ich glaube, da gibt's ganz viele Anknüpfungspunkte für die Jugendarbeit.
Ja, aber wir müssen trotzdem auch konstatieren, dass die Räume und Zeiten für Spiele, wo eben gespielt werden kann, immer mehr schrumpfen. Wenn der Alltag von Schule und formalen Lernsettings geprägt ist, dann haben Kinder immer weniger Möglichkeiten, frei zu spielen. Wenn wir an öffentliche Orte denken, der Freizeitgestaltung entweder nicht kindgerecht sind, Parks, Plätze, da hat sicherlich jeder und jede von uns Orte vor Augen, oder einfach gar nicht mehr vorhanden sind, geschlossene, verwaiste Spielplätze, dann können Kinder diese ganzen wichtigen Erfahrungen des Miteinanderspielens nicht mehr machen. Sie ziehen sich zurück, Stichwort Pandemie, und tun sich schwer, wieder miteinander in offene Settings überhaupt mal in Kontakt zu kommen.
Und auch hier komme ich mal wieder mit einem Gesetz um die Ecke. Findet ihr bestimmt auch manchmal so ein bisschen boring, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns auch immer wieder deutlich machen, es gibt da Regelungen für. Das ist alles kein nice to have. Ist mir als Jugendlobbyistin total wichtig. Es gibt in der UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Spiel. Das ist in Artikel 31 verankert und besagt, dass jedes Kind das Recht auf Ruhe, also du bist jetzt kein Kind mehr, aber ne, Thema Schlagbohrer, das Recht auf Ruhe, auf Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben hat. Das Recht auf Spiel verpflichtet Staaten und Gesellschaften, also da sind wir wieder, ne, Verpflichtung, UN-Kinderrechtskonvention ist ein Bundesgesetz. Das verpflichtet Deutschland, den deutschen Staat dazu und seine Untergliederungen, kinderfreundliche Lebensräume zu schaffen. Sichere Spielplätze, aber eben auch Freiräume im Sinne von freier Zeit im Alltag, Zugang zu Spielmaterialien. Und dieses Recht schützt Kinder auch für Überforderung, Ausbeutung und einem Alltag ohne Freiraum. Weil wenn alles nur vorstrukturiert ist und unter bestimmten Regeln steht, die Kinder auch nicht mitbestimmen dürfen, dann fehlen ihnen jegliche Freiräume, um sich selbst auszuprobieren, selbst zu erfinden und auch herauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie kommuniziere ich mit anderen. Also es ist halt ein Recht, findet mich da ein bisschen formalistisch, aber man kann es nicht häufig genug sagen, denn das klingt total super. Es ist aber, ihr wundert euch sicher nicht, wie so oft, Kinderrechte spielen auch im Bereich Spiele nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Dreimal Spiel in einem Satz untergebracht. Wundert nicht. Aber so nebenbei noch gesagt, Katrin Krumrei, die Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Brandenburg, hat vergangene Woche mit ihren MitstreiterInnen ein dickes Paket mit Unterschriftenlisten an Jan Dieren, Bundestagsabgeordneter der SPD aus Krefeld und Vorsitzender des Petitionsausschusses übergeben, um die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz zu fordern. Weil es steht ja bekannterweise, wenn ihr uns hier zugehört habt, nicht im Koalitionsvertrag. Man kann die Regierung nicht oft genug daran erinnern, dass es wichtig ist. Wir drücken die Daumen, dass das klappt, dass es genügend Unterschriften sind, muss ja leider händisch gesammelt werden aus einer formalen Frage und hoffen, dass es dann im Petitionsausschuss weiter behandelt wird.
Und was noch wichtig ist, der Diskurs über das kindliche und jugendliche Spielen wird heute auch immer übertönt mit dieser Zuschreibung, dass diese jungen Leute doch eh nur noch zocken. Ne, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sie digitale Spiele spielen und nicht gemeinsam an der Luft, so wie es früher, sagt man dann ja oft, sind. Und vor einem Jahr haben wir eine Podcast-Folge, ich erinnere mich noch, dazu gemacht, kurz nach der Gamescom in Köln. Vielleicht wollt ihr die auch nochmal hören, denn da wird deutlich, auch digitales Spielen hat verdammt viele positive Effekte. Hört rein in Folge 17.
Gestern Abend, Jendrik, haben wir ja diese Folge so ein bisschen vorbereitet und du hast mir auf WhatsApp geschrieben, dass du es gerade schon ein bisschen vermisst, auf einer Freizeit zu sein. Also jetzt gucke ich aus dem Fenster, das Wetter ist nicht so geil. Abgesehen davon, was vermisst du denn am meisten an Freizeiten?
Ja, ich lese das ja oder ich sehe das bei Instagram ja gerade, wie viele Freizeiten einfach starten und finde das total schön. Meine letzte Freizeit war 2009 in Kroatien, die ich dich begleiten durfte. Einfach dieses Gefühl, den Koffer zu packen, im Bus loszufahren, diese 22 Stunden, versteht denn niemand aus meinem Freundeskreis gefühlt, wie man das machen kann. Na, warum nimmt man nicht das Flugzeug? Ne, 22 Stunden mit dem Bus darunter, alles riecht irgendwie nach sonstigen Speisen, die man mitnimmt, nur die Chipstüten knistern und man kommt dann morgens bei schönen 22 Grad Sonnenaufgang irgendwo in Frankreich an und bezieht dann sein Zeltcamp und macht dann irgendwie coole Abende, singt viel, ne, in einem christlichen Jugendverband geht ja auch dann viel mit Andachten und so. Und einfach dieses Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein in diesem Camp und 14 Tage gemeinsam dort zu sein und so zusammenzuwachsen und einfach mal raus zu sein, das vermisse ich schon auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe gerade echt so einen Sehnsuchtsmoment und denke mir, boah, ich glaube, ich muss das auch irgendwie übernächstes Jahr mal wieder machen. Also ich kriege richtig so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil mich das einfach selber sehr geprägt hat, dieses Gefühl.
Das kann ich total nachvollziehen. Also hat mich ja auch geprägt. Ich merke einfach, ne, so, ich bin gerne berufsjugendlich. Und wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, unser Küchenteam ist ausgefallen, Anna, kannst du das machen? Leute, Küche mache ich immer. Ja, also am liebsten auch wirklich im Küchenzelt voll gerne. Aber ich bringe dann schon auch mein Feldbett mit. Ich schaff's nicht mehr lange auf der Isomatte zu schlafen. Da werde ich echt pinzig. Das klappt nicht mehr. Mhm. Was ich gerade auf Insta sehe und was mich super glücklich macht, und das finde ich so besonders auch an Freizeiten und Ferienlager in der Jugendarbeit, dass es eben junge Ehrenamtliche sind, die sonst in die Schule gehen, studieren, Ausbildung machen, arbeiten, ja auch ein ganzes Leben außerhalb haben und die über Monate hinweg dieses Lager, diese Freizeit vorbereiten, organisieren, basteln, putzen, aufräumen und sich eben auch so ganz kreative Tageskonzepte oder Lagerkonzepte überlegen, vom Wecken bis zum Lagerfeuer unter einem Motto oder einem thematischen Fokus. Und ich beobachte das gerade und denke so, das ist so geil. Also das kann kein kommerzieller Anbieter so leisten, wie das die Jugendarbeit kann.
Und genau deshalb steigen wir jetzt ein in unsere Top 5 der Lieblingsspiele und Lieblingstage aus Freizeiten, Zeltlager und Co. Und weil wir wissen, dass es vielen von euch genauso geht, haben wir euch in der letzten Folge und dann noch über Instagram gefragt, was sind denn eigentlich eure Lieblingsspiele und Lieblingstage bei Freizeiten und Zeltlagern? Schauen wir doch mal, ob das matcht.
Ja, ich fange mal direkt an mit meinem Platz 5, dem Geländespiel. Geländespiel heißt, man geht in den Wald. Ich liebe den Wald, aufgeteilt in Gruppen und muss in den Gruppen irgendeine Art von Quest, irgendeine Art von Aufgabe bewältigen. Und ich fand es total aufregend, mich so durch den Wald zu schlagen und so ein Camp mit so Stöcken und so zu bilden. Und dann trifft man auf eine andere Gruppe. Wir waren immer alle markiert mit so Fingerfarbe im Gesicht, damit man auch die anderen Gruppen erkennen kann. Und dann ging es häufig darum, um bemalte Kronkorken irgendwie schnick, schnack, schnuck zu spielen oder Streichhölzer zu ziehen. Wenn man gewinnt, kriegt man Kronkorken. Wenn man eine bestimmte Anzahl hat von Kronkorken, kann man die einlösen gegen einen Schatz. Also, es hatte auch immer so ein bisschen was vom Computerspielen, ehrlich gesagt. Habe ich gerne gemacht. An einer Stelle muss ich aber eine Ausnahme machen. Ich hoffe, dass sich das inzwischen auch geändert hat. Es gab dann immer so wie so eben Leiterinnen, die sich im Wald versteckt haben unter Planen und unter irgendwie Ästen und so. Und wer die findet, der musste sie in so eine neutrale Zone schleppen, um dort dann nochmal einen Extrapreis oder extra Kronkorken zu bekommen. Ja, das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich fand das schon auch sehr körperlich, sehr brutal, auch weil da Kinder und Leiterinnen, ne, da ging es auch um Kräftemessen und ich glaube, da ging es auch häufig um Grenzüberschreitungen. Das wäre so, ne, also Geländespiel ist mein Platz 5, aber so dieser körperliche Aspekt, da bin ich nicht so, gucke ich nicht mehr so positiv drauf. Aber die RAN-Erzählungen waren immer das Spannende, ne? Dass es darum ging, ihr seid die Drachen, ihr seid die, weiß ich nicht, die Entengruppe oder die Prinzessin. Und es war total spannend und die ging schon immer beim Frühstück los. Also beim Frühstück kam schon über die Tagesleitung und gesagt, wir befinden uns heute in XY und haben eine große Aufgabe. Total geil. Was passiert aber, wenn der Tag eben nicht mit dem Frühstück beginnt, sondern mit der Abendandacht oder dem Lagerfeuer? Die liebe Ju hat uns von ihrem Lieblingstag berichtet. Das ist nämlich der Rückwärtstag.
Hallihallo. Ich liebe es, Dinge auf den Kopf zu stellen. Und deshalb ist mein absoluter Lieblingstag im Zeltlager der Rückwärts- oder Umgekehrtag. Wie der Name schon sagt, funktioniert da alles einfach ziemlich genau andersrum. Wir beginnen mit der Abendandacht von hinten und enden mit dem Frühstück in der Dunkelheit. Das ist zuweilen ein bisschen gewöhnungsbedürftig und auch der schwierigste Part an dem ganzen Abendsmüsli zu essen. Ansonsten liebe ich diesen Tag, weil der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Besonders schön wird das Ganze, wenn unverhofft die Einkäuferin mit völlig verdrehten Klamotten, alles auf links, die Sonnenbrille falsch rum auf der Nase, rückwärts mit den Einkäufen ins Küchenzelt an der Abendandacht vorbeischlendert. Das sind großartige Momente und genau, the sky is the limit quasi. Man kann sich alles ausdenken, was man möchte und umgekehrt gestalten mag. Und unser Highlight, würde ich sagen, oder das Highlight meiner Ortsgruppe, meine ich damit, ist, dass an diesen Tagen nicht wir LeiterInnen durch den Tag führen, sondern die Kinder das tun dürfen. Das ist auch sehr, sehr großartig. Und deshalb ist all in all der Rückwärts- bzw. Umgekehrt-Tag mein Lieblingstag. Aber ich liebe auch den Ein-Jahr-in-einem-Tag-Tag. Auch da gibt's so viele Möglichkeiten. Ihr seht, ich komme ins Schwärmen und kann eigentlich gar nicht mehr aufhören, von meinen Lieblingsspielen zu erzählen. Das mache ich jetzt trotzdem. Es grüßt ganz lieb die Ju. Vielen Dank für eure Arbeit. Bis denn.
Ja, voll spannend, dieser Rückwärtstag und Gegenteilstag. Ich fand den auch immer cool. Ich habe so beim Hören gedacht, vielleicht könnten wir eine Folge auch mal anders machen. Wir machen einfach das Intro zum Schluss und am Anfang die Schlusskurve. Also das werden wir mal im Auge behalten für eine Sonderfolge und gehen dann sozusagen mal im Blindflug dadurch. Und Blindflug ist auch eine Sache, die ich auf Platz 5 habe. Ich mag es sehr, mit so Augenbinden zu spielen. Ich bin Erlebnispädagoge auch und ich fand das früher immer schon cool, wenn unsere TeamerInnen irgendwie mit Augenbinden was gemacht haben. Das mussten sich mal alle die Augen verbinden und einer durfte vorne sein und du hast so eine Raupe gebildet und musstest so übers Gelände gehen und dann warst halt blind und zwischendurch gab es dann irgendwie so Stufen und so Hindernisse, über die du drüber gehen musstest und dann wurde zwischendurch gewechselt, dann konntest du das reflektieren. Also ist fast mehr eine Übung als ein Spiel eigentlich, aber ich fand es immer spielerisch gut gemacht und bei einer Olympiade zum Beispiel auch am Strand oder ähnliches, dass man dann mal irgendwie so eine Augenbinde aufbekam, bei so Pendelübungen, wo du dich dann quasi fallen lassen musstest. Alles nichts für den ersten Tag, sei es mal dazu gesagt, wenn ich die Gruppe noch nicht kennt, aber später auf jeden Fall eine spannende Sache. Und in diese Richtung geht auch die Sprachnachricht, die uns Sebastian geschickt hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Ich bin Sebastian, ich bin 24 und ich bin seit mittlerweile 8 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter im Zeltlager des CVJM Schneeferdingen. Wir fahren jedes Jahr in den Sommerferien für 2 Wochen mit 200 Kindern und 70 Ehrenamtlichen auf den Zeltplatz nach Offendorf am Hemmelsdorfer See. Und mein Lieblingstag im Zeltlager ist eigentlich immer die Großveranstaltung vom Platz weg, bei der wir Mitarbeitenden uns eine Thematik oder ein Geländespiel ausdenken, wo am See entlang dann eine Fußgängerrallye stattfindet und wir dann in Rollen schlüpfen und die Kinder bei uns an Station machen. Diesem Jahr haben wir zum Beispiel eine Rallye zum Disney-Film Vaiana geplant und die Kinder hatten dort dann die Möglichkeit, gemeinsam mit uns an unterschiedlichen Stationen Spiele durchzuführen. Ansonsten genieße ich einfach auf dem Zeltplatz die Gemeinschaft und es gibt diesen Ausspruch, Waffendorf ist eine Welt 2 Wochen lang und das ist eigentlich das, was ich an unserem Zeltlager so toll finde. Wer einmal mitfährt, den wird man eigentlich nicht mehr los und das ist wunderschön zu sehen, was in diesen 2 Wochen aus Menschen, egal ob groß, ob klein, so wird, was 2 Wochen lang auf diesem Zeltplatz für Entwicklungen durchgemacht werden. Liebe Grüße vom Zeltplatz, Sebastian.
Voll gut. Ich total, oder?
Also, ja, voll. Ja. Ich denke so, wir müssen eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Die Sprachnachrichten beschreiben es eigentlich ziemlich genau, was Freizeiten einfach bewirken können. Und Offendorf ist ein Gefühl. Das merken wir uns mal.
Das ist doch bei Essen nicht anders. Also ja. Essen ist doch auch für dich ein Gefühl.
Ja, absolut. Und wenn man hier wohnt, hat man sogar öfter als 2 Wochen im Jahr. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Platz 4. Mein persönlicher Platz 4 ist das Spiel Die perfekte Minute. Dabei geht es darum, in 60 Sekunden, deswegen heißt es Die perfekte Minute, so kleine Herausforderungen gemeistert werden. Ob das jetzt ein Turmbau Spaghetti ist, würde man jetzt unbedingt nicht mehr so machen heutzutage, aber früher hat man das gemacht. Oder Watte mit dem Strohhalm pusten. Da kannst du dir die verschiedensten Dinge ausdenken oder so ein Tischtennisball in so ein Behältnis pusten. Wie viel schaffst du denn in einer Minute? So kleine Challenges kannst du gut machen drinnen, wenn es irgendwie regnet. Oder auch mal als Pausenfüller und alle lachen irgendwie und haben da Spaß. Du kannst die Teilnehmenden selber fragen, was habt ihr denn für eine Idee, was könnt ihr da noch machen? Kannst das ganze Gelände, viel Materialien mit einbeziehen. Also das ist für mich schon sehr deutlich in den Top 5 dabei.
Mein Platz 4 ist eher was Kleines, aber auch sehr zum Lachen und tatsächlich ein Kartenspiel. Mein Platz 4 ist Kakerlakensalat. Kennst du Kakerlakensalat?
Nee, aber vielleicht ja, wenn es anders heißt.
Nee, es heißt auch, es ist ein Kartenspiel, das ist geboxt, das heißt so, es gibt so mehrere in dieser Serie und das ist deshalb so toll, weil es muss schnell gehen, es geht um Sprache, es geht um Verwirrung, ja, es ist einfach und es sind trotzdem sehr einfache und sehr lustige Karten und weil man sich dauernd verspricht, lacht man dann auch, also ich mag das super gerne, auch deshalb, weil es ein Spiel ist, dass man mal schnell in einer Runde so miteinander spielen kann. Es braucht nicht viel Vorbereitung, die Regeln sind relativ simpel und man kann da schnell mit einsteigen. Und ich beobachte auch tatsächlich immer wieder, wenn ich Familien sehe, die unterwegs sind im Zug oder auf dem Spielplatz oder im Restaurant, dass die inzwischen nicht nur Uno und Mau Mau so dabei haben, sondern ganz häufig Kakerlakensalat, weil man damit halt mal geschwind irgendwie mit den Kids eine Runde spielen kann. Und genau, das ist mein Platz 4, habe ich auf dem Zivi-Kurs. Ich habe ja früher Zivildienstkurse geleitet. Mit den Zivis habe ich häufiger Kakerlakensalat gespielt.
Ja, spannend. Kannte ich auf jeden Fall nicht. Habe ich ja auch schon wieder was mitgenommen. Werde ich mal recherchieren. Wir kommen jetzt aufs Treppchen. Mein persönlicher Platz 3 ist das Mörderspiel. Auch das wird immer noch viel gemacht. Jeder bekommt, also jeder in der Gruppe, eine Zielperson und eine kuriose Aufgabe. Zum Beispiel kriegt einer die Aufgabe, gib Lisa einen Apfel, ohne dass sie es merkt. Und wenn sie sich dann den dann irgendwann hat, dann hast du sie quasi eliminiert und die Person, die dann überbleibt, am Ende hat gewonnen. Du kannst es auch so machen. Eine Person hat die MörderInnenkarte und muss dann andere Personen durch die Übergabe eines Gegenstandes eliminieren und die müssen dann teilweise beim Essen auch so ganz theatralisch irgendwie zusammensacken und so weiter. Das ist irgendwie so ein nettes Gemeinschaftsspiel. Ich frage mich manchmal heute, wie viel von den Sachen kann man eigentlich noch machen und so weiter, aber ich finde, das ist so ein Spiel, das ist traditionell dabei und ich fand das immer gut. Es gibt das Mörderspiel, es gibt aber auch das Krimispiel und Achtung, das ist nicht dasselbe. Und Michelle aus Lengerich vom CVM erklärt uns mal genau das in einer Nachricht.
Mein Lieblingsspiel auf einer Freizeit ist, glaube ich, das Krimispiel oder ein Krimispiel. Wir haben das in verschiedensten Variationen schon gespielt. Und es ist einfach immer wieder total schön zu sehen, wie sich die Teilnehmenden in eine Geschichte reinfinden und versuchen, einen Mordfall oder einen verschwundenen Gegenstand zu finden und Täter zu überführen.
Ja, dieses True Crime, dieser True Crime Trend wird es wahrscheinlich jetzt auch nochmal weiter verstärkt haben. Ich merke, das sind so Spiele, so Mörder, Krimi. Ja, ich glaube, ich hätte es auch nicht auseinanderhalten können. Ich glaube, das sind auch Spiele, die ganz häufig unter unterschiedlichen Namen unterwegs sind, je nach Verbandskultur wahrscheinlich auch. Aber klingt auch auf jeden Fall super witzig. Mein Platz 3 ist der Projekttag. Wir sagen hier ja, wir sprechen hier über Spiele und Tage, also so größere Konzepte. Der Projekttag im Zeltlager war weniger ein Spieltag, aber für mich total wichtig, weil ich selbst entscheiden konnte, was ich tun will. Die LeiterInnen haben so verschiedene Workshops angeboten. Da war so alles dabei von Holzschnitzen bis Fingerfarben malen, Freundschaftsbändchen machen. Und ich war immer im Team Batiken. Ich fand Batiken total toll und stand auch immer auf der Anmeldung mit dabei. Wenn du ein weißes T-Shirt hast, bring es gerne mit, entweder zum Unterschreiben oder zum Batiken. Ich war sowieso immer ein kreatives Kind, deshalb war der Projekttag toll für mich, weil ich mir selber was aussuchen konnte. Und überhaupt sich beteiligen und die eigenen Ideen umzusetzen, das ist ja sowieso ein wichtiger Bestandteil von Jugendarbeit und eben auch von Freizeiten und Zeltlagern. Und dazu, ich hatte das, glaube ich, mal in einer anderen Folge erwähnt, gehört es eben auch, dass die jungen TeilnehmerInnen ihre eigene Bürgermeisterin oder ihr eigenes Lagerparlament wählen. Und das ist auch Lennarts Lieblingstag, der uns auch eine Sprachnachricht geschickt hat.
Moin, Lennart hier. Ja, also bei unserer Ferienfreizeit Stormini ist mein Lieblingstag auf jeden Fall der Mittwoch. Mittwoch findet nämlich die Bürgermeisterinnenwahl bei Stormini statt. Da werden vormittags noch die Wahlreden von den 4 kandidierenden Kindern gehalten. Und dann wird das Wahllokal geöffnet. Die Kinder haben Zeltzeit, 4 Stunden zusammen mit ihren ZeltbetreuerInnen, machen da verschiedene Aktivitäten und gehen dann währenddessen ins Wahllokal und wählen ihren Bürgermeister. Und abends findet dann die Verkündung statt. Und das ist so der demokratische Mittelpunkt, neben natürlich der ganzen Parlamentsarbeit, die es bei Stormini auch gibt. Aber das ist immer ein sehr schönes Event in der Woche.
Jugendverbände als Werkstätten der Demokratie. Es ist doch einfach schön, solche Beispiele zu hören. Das geht runter wie Öl, würde man so sagen. Und wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, dass eine echte Zeltlagerbürgermeisterin sich Zeit genommen hat für eine Nachricht an uns, Lia. Und sie ist gerade bei Mini Dortmund dabei.
Hi Anna, ich bin Oberbürgermeisterin vom Feriencamp. Also ich finde am besten die Angebote Graffiti und Reiten hat mir sehr gefallen, aber auch der Kletterbereich war sehr cool.
Wir hören, Lia ist gerade live dabei, voll schön. Ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Aber nicht nur Lia hat uns eine Nachricht geschickt, sondern auch ihre kleine Schwester Lore. Die hat uns eine sehr, sehr niedliche Nachricht geschickt. Liebe Grüße auf jeden Fall schon mal.
Liebe, mit den Tieren da zu kuscheln und zu spielen.
Oh. Lore, ich auch. Ich auch. Ich finde mit Tieren kuscheln total toll. Und wenn das im Rahmen von einer Freizeit möglich ist, finde ich das natürlich umso besser. Danke an Susanne, die uns die Audiopostkarten von Lore und Lia geschickt hat. Ganz liebe Grüße nach Dortmund. Mein Platz 2 in der Top 5 hat übrigens auch was mit Tieren zu tun. Denn bei meinem Platz 2 geht es um ein Warm-up. Also so ein kurzes Spiel, das ich erst vor kurzem wiederentdeckt habe, dank Maria, Toni und Anaïs aus Brandenburg, die bei einer Jugendbeteiligungsveranstaltung das mal schnell gespielt haben. viele von euch werden es kennen, das kotzende Känguru. Das kotzende Känguru ist so ein Kreisspiel, alle stehen im Kreis, eine Person steht in der Mitte, die Person zeigt auf jemanden im Kreis und dann muss die Person, auf die sie gezeigt hat, also die Person links und rechts, eine Bewegung machen. Und da gibt's den Mixer, die Waschmaschine, James Bond. Aber, und daher hat das Spiel eben auch den Namen, das kotzende Känguru. Die Person in der Mitte muss so die Arme nach vorne strecken und einen Beutel imitieren. Und die Personen links und rechts müssen in diesen Beutel kotzen. So. Also wieder sowas, ne? Völlig absurd. Total kreativ. Und alle lachen sich kaputt. Ist ein wundervolles Spiel. Und ich habe es jetzt auch erst kürzlich deshalb wieder mit einer anderen Gruppe gespielt. Weil es einfach, das macht locker. Nicht mein Lieblings-Warm-up, sondern aus meiner Sicht echt Höchstleistungssport ist das Lieblingsspiel von Gordon aus Burg in Sachsen-Anhalt.
Hi, ich bin Gordon, ich bin Streetworker in Burg und ich war gerade auf Ferienfreizeit in Sievershausen bei Hannover. Und eins meiner Lieblingsspiele ist das Sackhüpfen tatsächlich, weil jedes Mal, wenn ich die Säcke raushole, sehe ich die Enttäuschung der Jugendlichen in den Gesichtern, aber wenn sie dann dabei sind und rumhüpfen, verändert sich das Gesicht und totale Freude und ich finde es total cool zu sehen, wie die Jugendlichen dann wieder Spaß an solch einfachen Dingen finden.
Es muss gar nicht immer das riesige, materialaufwendige Spiel sein. Ich hatte gerade echt den Impuls zu gucken, ob ich noch irgendwo so einen Sack habe und gleich einfach mal Sackhüpfen zu machen. Also irgendwie, das sind so die kleinen Sachen. Das ist schon
ich sehe dich gerade, wie du in der Essener Innenstadt so ein kleines Happening machst. Gerne mit dem Berufsjugendlich-T-Shirt, ne? Das ist ja auch Werbung für uns.
Ja, aber das Ding ist, ich würde in Essen ja gar nicht auffallen, weil Leute sagen würden, ja, ist ein normaler
ist
Freitag.
Noch einer.
Ist noch einer von denen, genau. So, aber man könnte natürlich auch etwas, was man in der Stadt machen kann oder auf Freizeiten, das ist mein Platz 2, ist Werwolf. Die Werwölfe von Düsterwald. Ein Kollege von mir aus der VHS, früher ist Düsterwald mit Nachnamen, das finde ich immer noch grandios. Die Werwölfe von Düsterwald. Ein Spiel mit ganz viel Drama, mit Taktik, mit Bluffs, mit Gemeinschaft. Das würde ja zu weit führen, das komplett zu erklären, aber jeder bekommt eine Rollenkarte, es gibt verschiedene Werwölfe und du musst halt in so einem Dorf die Werwölfe bestenfalls nach und nach eliminieren. Ansonsten werden sie die Dorfbewohner und das Dorf töten, dann schlafen immer alle ein, dann wacht die Seherin auf und die Hexe, könnt ihr mal nachgucken, kennen die meisten, die das hier hören, garantiert stärkt das Gruppengefühl, kannst du super abends machen, wo jeder so eine Kerze bekommt, ein Teelicht und wenn du dann quasi gestorben bist, dann wird das Teelicht ausgepustet, das hat nochmal was ganz Dramatisches, wenn es dann dunkel ist. Jeder kann mitspielen, du kannst es noch erweitern, du kannst die Rollenkarten selber gestalten. Haben wir natürlich nie gemacht, wir haben immer das Originalspiel gekauft. Ja, also das ist definitiv mein Platz 2 und war auch echt an der Kante zu Platz 1, muss ich sagen.
Oh, okay. Also es gibt auch adaptierte Werwolf-Versionen, die so richtig gedruckt und herausgegeben wurden. Ich habe jetzt kürzlich erst wieder gesehen, die KJG hat ein eigenes Werwolf-Spiel und auch die Akademien für Kinder- und Jugendparlamente, glaube ich, haben auch so ein Kiopa-Werwolf-Spiel. Also it's a thing. Ich war nie riesiger Werwolf-Fan, weil mir dieses Rumsitzen abends einfach zu langweilig war. Also sich da nochmal in den Kreis zu setzen mit aller Dramatik und Performance, die du da gerade beschrieben hast. Boah, nee, das ist mir abends, das brauche ich nicht mehr. Kürzlich bin ich aber auf eine Alternative zu Werwolf aufmerksam geworden, bei der man nicht rumsitzen muss und die unser treuer Hörer Christian entwickelt hat und die stellt er jetzt auch selbst mal direkt vor.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Ich freue mich total, dass ich euch kurz erzählen darf, warum Aftershow Party vielleicht sogar noch besser ist als Werwolf. Bei Aftershow Party sitzt man nämlich nicht so still im Kreis rum und wartet, dass die Nacht vorbei ist und man endlich wieder miteinander reden darf. Stattdessen ist es wie auf einer richtigen Party. Alle bewegen sich durcheinander im Raum, alle spielen also gleichzeitig. Es gibt keine Pause. Man redet mal da mit Leuten, dann geht man weiter und redet wieder mit wem anders. Es ist bei dem Spiel so, dass jeder die Rolle eines Gastes bekommt auf einer ziemlich exklusiven Party und gleichzeitig hat man aber auch einen geheimen Auftrag. Es gibt also keine normalen Dorfbewohner, die irgendwie nur überleben müssen, sondern jeder hat einen ganz persönlichen individuellen Auftrag und den muss man erfüllen, um das Spiel zu gewinnen. Das kann sein, illegale Gegenstände schmuggeln, eine Verleumdungskampagne anzetteln, Beweise für Korruption sammeln. Das ist total unterschiedlich. Und meinen Auftrag kann ich eben nur erfüllen, wenn ich Leute anspreche und rausfinde, wer sind die eigentlich, wer von denen wird mir helfen, wer spielt mir nur was vor, wem kann ich überhaupt nicht trauen. Und das Beste ist, es funktioniert halt auch mit richtig großen Gruppen, bis zu 30 Leute. Leute können mitspielen. Und das liegt daran, dass das Ganze wirklich aus der Jugendarbeit kommt. Also wir haben das gemeinsam auf Ferienfreizeiten entwickelt, die Miriam und ich lange zusammen geleitet haben. Und das war immer das totale Highlight. Und dann dachten wir, ey, das ist immer so viel Aufwand vorzubereiten, dass wir das jetzt mal so richtig aufbereiten müssen, dass jeder das einfach nehmen und einsetzen und direkt losspielen kann. Und deswegen gibt es inzwischen Aftershow Party auch tatsächlich zu kaufen. Vielen Dank an euch und liebe Grüße.
So, Jendrik, würdest du Aftershow-Party spielen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine richtig coole Idee. Also hätte ich das früher gewusst, hätte ich das auch schon mal eingeführt. Sehr kommunikativ, jeder hat eine ganz eigene Aufgabe. Du musst mit den anderen Leuten sprechen. Kannst du auch schon relativ zu Beginn einer Freizeit mal machen. Ich habe es auch in der Vorbereitung der Folge direkt mal nachgeschaut, wo es das denn gibt. Und ich würde es nicht ausschließen, das in irgendeinem Kontext irgendwann mal zu machen. Kommen wir nun zu Platz 1. Und ich kündige schon mal an, ich habe diesen Platz 1 jetzt nicht exklusiv. Und ich glaube, wenn wir euch HörerInnen fragen würden, dann hätten auch, ich tippe, es hätten viele auf in den Top 5, vielleicht sogar auf 1 oder 2. Und das ist Trommelwirbel, das Chaos-Spiel. Du hast ein großes Gelände, du verteilst die Nummern. Wir haben das immer 1 bis 50 gemacht auf dem Gelände. Auf dem Zettel steht eben die Nummer, auf der Rückseite ein Wort. Die Teilnehmenden werden in Gruppen aufgeteilt, so kenne ich das, und Würfeln sind dann auf der 6, müssen die Nummer 6 suchen, da steht ein Wort drauf, meinetwegen Fisch, geben das der Spielleitung Fisch und müssen eine Aufgabe machen, Pantomime, eine Frage beantworten oder ein Lied singen und dann dürfen sie nochmal würfeln, dann haben sie 12, müssen sie die 12 suchen. Das ist ein munteres Hin und Her, ein Rumschwirren. Wir haben das sehr oft am ersten Abend gespielt, um das Gelände schon mal kennenzulernen, um die Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Einfach gemacht, ideal für Großgruppen, total vielseitig, fördert Kommunikation und Bewegung. Also ich bin schon beim Erzählen davon begeistert und mache das immer wieder gerne. Und Simone sieht das genauso und hat uns davon erzählt.
Hallo, liebes Berufsjugendlich-Team. Hier ist Simone. Ich begleite seit meiner Jugend Ferienfreizeiten, Zeltlager und andere Ferienaktionen. Und bei mir war immer das Lieblingsspiel das Chaos-Spiel. Das kann man in einer riesengroßen Gruppe auf dem Zeltlager spielen. Das kann man mit einer kleinen Gruppe im Haus spielen. Ich habe das schon in Schweden auf Inseln gespielt, während einer Paddelfreizeit und auf Segelschiffen. Also das Chaos-Spiel darf aus meiner Sicht auf keinen Fall bei einer Ferienaktion im Ferienlager fehlen. Ganz liebe Grüße. Tschüss.
Fühle ich auch total, denn mein Platz 1 hat damit indirekt was zu tun. Denn mein Platz 1 ist, ich liebe alles, was mit Quizfragen zu tun hat. Das kann nämlich auch Teil des Chaos-Spiels sein, aber auch Teil von Postenlauf, Zeltolympiade. Ich war ein sehr belesenes Kind und sehr gut darin und bin es bis heute, mir eher seltsame Details zu merken. Und das war da schon echt von Vorteil, denn da war ich nicht nur das etwas weirde Kind, sondern meine Skills wurden gebraucht, dass ich mir Details merken kann, aber dass ich auch also so Hauptstädte früh alle konnte. Und da wurde ich gebraucht. Also gerade gegenüber älteren Jugendlichen fühlte sich das dann auch ganz gut an, weil man war ja in so Gruppen häufig auch durch die Zeltgruppen und durch die Altersgruppen durchgemischt und dann war ich halt die Neunjährige, die halt irgendwie 20 Hauptstädte irgendwie aufsagen konnte. Also das fühlte sich ja auch gut an und das ist ja auch das Besondere, glaube ich, nochmal an unserer Art, wie wir Freizeit, wie wir Jugendarbeit, wie wir Spiele denken. Wir können das inklusiv machen. Wir müssen es uns, glaube ich, immer wieder aufrufen, gerade wenn es um so Bewegungsfragen geht. Wie inklusiv sind wir da? Aber in guten Spielen ist für alle Kinder irgendwas dabei, wo jedes Kind glänzen kann. Und das ist nochmal, glaube ich, was ganz Besonderes. Wir spielen auch manchmal gegeneinander. Liebe Grüße an den Sport ist auch wichtig. Wettbewerbe sind wichtig. Aber wir spielen eben auch ganz viel miteinander, weil alle gebraucht sind.
Wenn ihr mehr Spieletipps braucht und ganze Tageskonzepte oder sogar Freizeitkonzepte haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal bei Daniel vom Jugendleiterblog rein. Da findet ihr immer was Tolles. Der war ja auch schon bei uns in einer der ersten Folgen, glaube ich sogar, zu Gast. Schaut mal dort rein, verlinken wir euch. Und wie auch bei der Werwolf-Alternative Aftershow-Party aus Christians Audio-Postkarte gilt natürlich, das Ganze ist unbezahlte Werbung. Wir empfehlen einfach Dinge, die wir selbst bezahlen und selbst spielen würden. Mehr Info dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Der Klimawandel ist real und das ist nicht nur ein bisschen schlechtes Wetter, sondern wir sprechen dabei von heftigen Unwettern und Katastrophen, die auch die Jugendarbeit betreffen.
Ich möchte euch gerne jetzt gegen Ende dieser Folge noch von einem Ort erzählen, der für viele Menschen in Berlin eine ganz große Rolle spielt, aber auch darüber hinaus jugendverbandlich organisierte Menschen. Nämlich, ich möchte euch erzählen vom Zeltplatz Heiligen See in Berlin, mitten im Grünen des Tegeler Forst. Und hier gab es ein schlimmes Unwetter, eine Extremwetterlage Ende Juni. Und dieser Zeltplatz wurde leider so krass zerstört. Also ich habe mir die Fotos angeguckt. Wir reden von umgestürzten Bäumen. Wir reden von entwurzelten Bäumen, die wegen der Trockenheit, ne, Thema Klimawandel, nicht mehr Halt hatten im Boden. Wir reden von beschädigten Gebäuden. Wir reden von eingeknickten Zäunen, von komplett kaputten Gruppenzelten, von Anlagen, von Bäume, die Autos platt gemacht haben, die da auf dem Platz standen. Gott sei Dank ist keinem was passiert. Aber das, was da dieses Unwetter hinterlassen hat, ist wirklich verheerend. Diesen Platz gibt's schon seit 1953. Und der Trägerverein, der diesen Zeltplatz Heiligen See führt, ist sehr eng mit einem Jugendverband verbunden, nämlich der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken. Liebe Grüße, mit denen arbeiten wir auch viel zusammen. Also es ist ein sehr jugendverbandlich geprägter Zeltplatz und wird mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement gepflegt. Verstehen ja oder wissen, glaube ich, auch viele nicht. Wir gehen mit Jugendverbänden selten auf Zeltplätze, die so komplett hergerichtet sind, wo es hauptberufliches Personal gibt, sondern es sind häufig Plätze, da gibt es dann ein Toilettenhäuschen oder ein Stromhäuschen, wenn es gut läuft. Aber na, das wird häufig auch ehrenamtlich unterstützt. Und genau, ich habe das gesehen und das traf mich schon auch sehr. Wir nehmen an einem Freitag auf, für den morgigen Samstag haben die Falken dazu aufgerufen, bei Aufräumarbeiten zu unterstützen. Und wir reden nicht von so ein bisschen Aufräumen, wir reden davon, dass konkret Menschen mit Kettensägenkompetenzen gebraucht werden. Also wir reden hier nicht von Kleinigkeiten. Und natürlich können gerade deswegen auch keine Gruppen auf den Platz. Und das in der Hochsaison. Das ist blöd für die Gruppen, die sich darauf eingestellt hatten, aber auch blöd für den Zeltplatz. Und ich drücke euch, liebe Kolleginnen, ganz fest die Daumen, dass es jetzt schnell mit den Aufräumarbeiten vorangeht. Also wir möchten an der Stelle auf das Thema Klimawandel aufmerksam machen, auf das Thema Zeltplätze, Jugendverbände. Aber da steckt noch ein anderes, sehr wesentliches jugendpolitisches Thema dahinter. Es gibt immer weniger nicht kommerzielle Zelt- und Lagerplätze. Und das bedeutet auch, dass es immer weniger Freiräume für junge Menschen gibt, also Stichwort Shrinking Spaces. Freiräume wie Zeltplätze, die bezahlbar sind. Wir wollen ja auch nicht, wir haben über Teilhabe an Freizeiten schon gesprochen. Es geht ja nicht darum, dass man unglaublich viel Geld dafür bezahlt, auf einen besonderen Zeltplatz zu gehen. Wir brauchen Plätze, die müssen bezahlbar sein. Wir brauchen Plätze, an denen sich junge Menschen ausprobieren können. Und wo auch das Mindset der BetreiberInnen stimmt. Und deshalb jugendpolitische Dimensionen von Zeltplätzen und Freizeitstätten und so, das ist nicht zu unterschätzen. Und wir werden da sicher auch nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. Und es geht natürlich auch um Geld im Zweifelsfall, denn es gibt eine Spendenkampagne.
Genau, und den Link zum Spendenaufruf findet ihr natürlich in den Shownotes. Schaut da einfach mal vorbei und schaut, ob ihr da nicht vielleicht was machen könnt. Am Ende einer langen Folge, die wir am Anfang schon angekündigt haben, biegen wir jetzt in die Schlusskurve ein und schauen darauf, was passiert eigentlich in den nächsten 4 Wochen. Denn, Spoiler, wir machen eine kleine Sommerpause. Das heißt, wir können jetzt auf 4 Wochen blicken, Anna. Und ich sehe schon in unserem Pad, so viel kann man vielleicht verraten, wir machen ja nicht alles auswendig, dass du da ganz viel reingeschrieben hast. Bin gespannt, was du machst.
Ich habe da gar nicht nicht so viel reingeschrieben, weil es passiert bei mir auch gar nicht. Nein, das ist ja nur lange Sätze. Ich muss mir das ja, damit ich mir das merken kann. Zwei Dinge mache ich jetzt noch. Mehr mache ich tatsächlich auch gar nicht mehr, Jendrik. Also ich bin jetzt noch bei 2 Terminen. Ich bin in Heilbronn bei der Initiative Zukunftsbildung und halte dort eine Keynote für Fachkräfte aus Schulen und Kitas zum Thema Ganztag. Und ich bin noch beim Bayerischen Jugendring am Institut für Jugendarbeit in Gauting und helfe mit bei einer Fortbildung zum Thema Lobbyarbeit für kommunale Jugendarbeit. Und ab dann arbeite ich eigentlich nur noch Aufgestautes auf, mache Papierkram, bereite den Herbst und Winter vor, hoffe auf besseres Wetter, hoffe doch immer mal wieder am See rumzuhängen, Pommes zu essen. Aber nein, ich mache keinen Urlaub. Also ich nehme mir nicht frei. Ich muss viele Dinge noch erledigen. Und so privat habe ich mir vorgenommen, wieder mein Krafttraining hochzufahren. Denn ich habe mir bis zum Ende des Jahres ein Ziel gesetzt, an das ich noch rankommen will. Und das ist so meine geistige Erholung für die kommenden 4 Wochen.
Ja, spannend. Für mich sind die Sommerferien immer sehr besonders, weil man 6 Wochen eher weniger zu tun hat und ich ja eine Person bin, das wissen ja auch viele, die eher davon lebt, so ein latentes Stresslevel auch zu haben, dann bin ich produktiv und kann was machen. Das ist mal 6 Wochen das Tempo sehr runter. Deswegen ist es für mich durchaus auch zwischendurch eine Herausforderung, diese Zeit entsprechend. Und als jemand, der keine Freizeiten gerade begleitet, habe ich da viel Zeit. Ich werde trotzdem eine Woche nach Borkum fahren. Also es geht nicht ohne die Insel, auch wenn Hauptsaison Nordsee einfach richtig teuer ist. Ich mache es trotzdem dort eine Woche und werde mir einfach viel Zeit nehmen, Socializing, Freunde zu treffen, das Ruhrgebiet einfach mal zu erleben. Ne? So in unseren Jobs ist man ja einfach auch nicht so oft zu Hause. Und da jetzt mal ein paar Wochen zu haben, wo man einfach mal hier vor Ort schauen kann, da habe ich ja in 3 Jahren auch noch nicht alles gesehen. War zum Beispiel erst einmal an der Zeche. Ich glaube, manche Leute von extern waren schon öfter an der Zeche als ich.
Ich war häufiger dort.
Ja, du warst offensichtlich häufiger dort entsprechend. Und ich glaube, sonst fahre ich einfach mal ein bisschen runter, hoffe auf gutes Wetter. Habe ja auch noch Geburtstag nächste Woche. Also das wird auch noch ein kleines Happening dort entsprechend werden. Und das Gruger Park Festival im Rahmen der International University Games. Auch da geht viel gerade im Ruhrgebiet. Wir machen eine Sommerpause. Nach einem weiteren halben Jahr, nach 1,5 Jahren Podcast, sind wir jetzt im Sommer und machen 4 Wochen Pause und freuen uns auf die nächste Folge, die am 18. August erscheint. Also wir skippen sozusagen eine Folge und freuen uns dann wieder mit euch in das zweite Halbjahr zu starten, wo ja nicht viel weniger als zum Beispiel die Kommunalwahl in NRW ansteht. Also ganz viele wichtige Themen. Uns werden die Themen dort nicht ausgehen. Wir sagen es immer wieder. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr uns hört, dass ihr uns auch teilt. Dass ihr uns Sterne gebt, das dürft ihr natürlich gerne auch weiterhin tun, dass ihr uns auf Instagram folgt und mitdiskutiert und uns regelmäßig Feedback gebt, die Sprachnachrichten, die jetzt reinkamen, also es lebt auch alles von euch als Community und das ist wirklich cool zu sehen, wie das stetig wächst. Kommt gut durch den Sommer, wenn ihr Freizeiten macht, viel Erfolg dabei, danke, dass ihr das tut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi! Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.